Liebe Pfingstgemeinde, uns erreicht heute wie ein Luftpostbrief eine schlechte und eine gute Nachricht. Und der Predigttext aus dem Propheten Hesekiel enthält wirklich eine gruselige, schwierige Nachricht. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe genug von schlechten Nachrichten auf allen Kanälen, erzähl uns doch einfach nur die gute. Aus meiner Kindheit kenne ich ein Buch mit einem grauen Einband, da stand kurz Gruselgeschichten drauf. Und ich erinnere wirklich noch bei diesem Buch, ich habe mal eine gelesen und das reichte mir dann schon. Also ich neige nicht zu Gruselgeschichten. Mögen andere Menschen Gruselgeschichten, sogar Horrorfilme lieben, ich mag das überhaupt nicht. Aber der Text, um den es heute geht, der hat etwas Gruseliges. Beim Bundesrat letzte Woche oder vorletzte Woche hat Bruder Yakut aus Indien von Morden in seinem Land, in Manipur, erzählt, die so grausam sind, dass es auch ohne Bilder kaum erträglich war. Morde aus dem Jahr 2024. Und er hatte auch Filme mit. Und der Generalsekretär der Europäisch-Baptistischen Mission International, Michael Kiskalt, meinte, nein, die zeigen wir nicht. Die sind nicht erträglich. Und unsere öffentlich-rechtlichen Medien verschonen uns von grausamen Kriegsbildern. Es gibt dazu einen Medienvorbehalt. Aber was wir zu sehen bekommen, das reicht ja schon, um sich zu gruseln. Ich bin persönlich froh, dass ich zur Nachkriegsgeneration gehöre und dass ich Krieg nur aus Bildern, aus Erzählungen, aus Dokumentationen kenne. Aber dieses Glück haben viele Menschen nicht. 2023 gewann der Film Im Westen nichts Neues 4 Oscars. Ein Kriegsdrama, das davon erzählt, wie 17-jährige junge Deutsche freiwillig und euphorisch in den Ersten Weltkrieg ziehen, wie sie sich melden. Und dann erleben sie die Schrecken des Krieges im Schützengraben in Frankreich und ein Schulfreund nach dem anderen stirbt in sinnlosen Angriffen. Die Soldaten erleben nagenden Hunger, sie erleben Angst und Grauen und Erde, Schlamm und tote Körper verschmelzen zu einer großen Masse auf der Bildleinwand. Die Farbe bleicht fast aus. Das Ende des Ersten Weltkriegs wurde dann beschlossen. Es wurde aber verzögert von einem preußischen General Winterfeld. Der hatte nämlich den Wahlspruch für Kaiser, Gott und Vaterland. Und das bedeutete, niemals aufzugeben. Der ursprüngliche Roman, den ihr hier auch seht, zum Im Westen nichts Neues, wurde 1929 geschrieben. Und er wurde übrigens von den Nazis 1933 verboten. Und er wurde dann wegen seiner angeblich verräterischen und entschieden unheldenhaften Darstellung des Krieges verbrannt. Auch heute schicken Diktatoren junge Soldaten in den Krieg und der Schrecken hat kein Ende. Es gibt Bürgerkriege in Afrika, es gibt die Kriege in der Ukraine und an vielen anderen Orten dieser Welt. Und die Geschichte unseres deutschen Volkes ist ohne die Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkriegs nicht zu verstehen. Und das alles hat mit unserem Bibeltext zu tun, denn die Geschichte des Volkes Israels ist auch nicht ohne ihre Kriegsniederlagen zu verstehen. Die Geschichte des Volkes Israels wird eigentlich erzählt als eine Geschichte der langen Zeit der Niederlagen. 722 vor Christus wurde das Nordreich der Israeliten von den Assyrern besiegt. Viele Menschen fliehen aus dem Norden in den Süden nach Juda und Jerusalem. Und das Südreich, das wurde dann 130 Jahre später von der Weltmacht der Babylonier besiegt. Und die großen Versprechen, mit denen das Volk Israel mal aus Ägypten ausgezogen war, das Versprechen, eigenes Land zu bekommen, einen eigenen Tempel und einen eigenen König, hatten sich alle erfüllt, aber im Jahr 587 und dann 597 umgekehrt, wurden diese Träume zertrümmert. Tempel wurde zerstört, die Stadtmauer geschliffen, der König gefangen genommen. Und die Israeliten des babylonischen Exils sind die ersten Hörer der Prophetie, die für diesen Pfingstsonntag in allen evangelischen Kirchen ausgelegt wird. Und die Lage der Israeliten fasst der Prophet so zusammen mit einem Satz. Unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Oder anders übersetzt, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir sind abgeschnitten. Und das ist eine schlechte Nachricht. Vertrocknete Gebeine. Ja, eine Metapher. Eine Metapher, die sagt, wir sind völlig erledigt. Wir kommen nicht mehr auf die Beine. Wir kriegen nichts mehr auf die Beine. Wir fühlen uns wie lebendige Tote. Wir sind wie abgeschnitten. Abgeschnitten vom Heimatland, abgeschnitten von der Freiheit, abgeschnitten von Gott. Wir erleben den Tod mitten im Leben. Einsam, gefangen, verschleppt, rechtlos, ausweglos, von Gott verlassen. Das Exil wird von einigen wie ein Grab empfunden. Heimatlos, entwurzelt, wie tot. Unsere Hoffnung ist dahin. Und die Krise der alten Israeliten ist eine Krise der Hoffnung. In einem Klima der Angst wächst die Hoffnungslosigkeit. Und wenn man damals den Fokus auf die äußeren Umstände gelegt hätte, auf die Überlegenheit der Babylonier, auf die Streitmacht, auf deren Mauern, auf deren Waffen, auf deren Heer an Soldaten, auf deren Götter und ihre Tempel, dann konnte man sich nur fühlen wie ein vertrockneter Knochen oder eben abgeschnitten von der Hoffnung. Und ohne schnelle Parallelen zu ziehen, jeden Tag haben wir in den Nachrichten die Frage nach Waffen, nach Kapazitäten, nach Munition, nach Waffensystemen. Und das haben wir seit 2 Jahren. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war in unserer Gesellschaft, dass wir uns 2 Jahre lang mit Waffen beschäftigen und Schützengräben sehen. Und wir bekommen ja nur zurückhaltend die Bilder gezeigt, weil es halt relativ nah dran ist. Und die anderen Kriege, die weit weg sind, wie in Manipur, werden ja gar nicht berichtet. Nun habe ich diese Predigt vom Grusel zum Glauben genannt. Und ich lese jetzt diesen gruseligen Bibeltext, der aber zugleich den Glauben stärken kann. Denn hier wird der Grusel mit einem großen Aber versehen. Gottes Geist, seine Geistkraft ist so mächtig, dass aus Angst Hoffnung wird, dass aus Enge Weite, aus Sklaverei Freiheit und sogar aus Tod Leben wird. Hören wir auf Hesekiel 37, 1 bis 14. Die Hand des Herrn ergriff mich und ich hatte eine Vision. Der Herr führte mich durch seinen Geist hinaus und brachte mich mitten in eine Ebene. Dort lagen überall Knochen. Gott führte mich an den Knochen vorbei und in der Ebene umher. Die ganze Ebene lag voller Knochen, die völlig ausgetrocknet waren. Gott sagte zu mir, du Mensch, können diese Knochen wieder lebendig werden? Ich antwortete ihm, Herr, mein Gott, du weißt es. Da sagte er zu mir, rede als Prophet zu diesen Knochen und sag zu ihnen, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Knochen. Ich selbst gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich verbinde euch mit Sehnen und lasse Fleisch darüber wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und gebe euch Lebensgeist. So werdet ihr wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Noch während ich redete, wurde es laut und die Erde bebte. Die Knochen rückten zueinander, jeder Knochen an seinen Platz. Ich sah, wie sie mit Sehnen verbunden wurden, wie mit Fleisch darüber wuchs. Und dann wurden sie mit Haut überzogen, aber Lebensgeist war noch nicht in ihnen. Da sagte Gott zu mir, rede als Prophet zu diesem Lebensgeist. Ja, du Mensch, rede als Prophet zum Geist und sag, so spricht der Herr, Gott, Geist, komm herbei aus den 4 Himmelsrichtungen. Hauch diesen Toten an, damit sie wieder lebendig werden. Ich redete als Prophet, wie er mir befohlen hatte. Da kam Lebensgeist in sie. Sie wurden wieder lebendig. Sie standen auf. Das war eine sehr große Menschenmenge. Gott sagte zu mir, du Mensch, diese Knochen stehen für die Israeliten. Sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet. Unsere Hoffnung ist dahin. Wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede als Prophet und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Dann bringe ich euch in das Land Israels. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich öffne eure Gräber und lasse euch herauskommen, denn ihr seid mein Volk. Ich gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Dann bringe ich euch in euer Land. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es angekündigt und werde es tun. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Der Prophet ist selber erstaunt, was Gott ihn hier vor Augen malt. Der Prophet ist erstmal wie so ein Zuschauer eines großen Films, einer Bilderserie. Und was er sieht, bildlich gesprochen, die Wiederherstellung von toter Gebeine und wie eigentlich der Besucher eines Badehauses, der nach und nach die Kleidung abzieht und am Ende dann das letzte Kleidungsstück ablegt und vorm Zurückgehen wieder anzieht, werden hier die Knochen wieder angezogen mit Sehnen, mit Fleisch und am Ende die Haut darüber. Und dann aus allen Himmelsrichtungen kommt der Geist Gottes, die Geistkraft Gottes, sein Wind, sein Odem, seine lebensschaffende Kraft und dann werden sie wieder lebendig. Und die vertrockneten Gebeine sind wieder lebendige Menschen, die auf ihre Füße gestellt werden. Ein großes Heer, eine große Menschenmenge. Du Mensch, diese Knochen stehen für die Israeliten, wird der Text selber gedeutet. Für die Israeliten ist 70 Jahre nach dem babylonischen Exil diese Prophetie zum ersten Mal eingetreten, wahr geworden. Sie wurden nämlich wieder zusammengeführt. Die Israeliten durften zurückkehren in ihr Land. Der persische König Kyros, der gab ihnen sogar den Tempelschatz zurück. Und er finanzierte den Wiederaufbau des Tempels und der Stadtmauer. Gott hat sie wie aus Gräbern wieder herausgerufen und in das Land zurückgebracht. Aber das alles nicht durch ein Heer an eigenen israelitischen Soldaten. Sie hatten gar keine Waffen und auch nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch seinen Geist. Und zwar ein Geist, der sogar im fremden Herrscher, im Perserkönig Kyros, wirken konnte, einen Sinneswandel beherrschen konnte, der weltgeschichtliche Ausmaße hatte. Und so konnte nach 587, wo der Tempel zerstört wurde, 515 vor Christus der zweite Tempel eingeweiht werden. Und wenn wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel durchgehen, dann ist das wie eine Geschichte vom Grusel zum Glauben. Von tiefer Hoffnungslosigkeit, wirklich Horror, zum Vertrauen, dass Gott da ist, da bleibt und wieder lebendig macht, dass Gott Zukunft schenkt. Es ist eine wiederkehrende Geschichte an Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Wiederherstellung. 1938 brannten die Synagogen in Deutschland und die Nacht vom 9. zum 10. November war das Signal zum größten Völkermord in Europa durch Deutsche. Mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden sind nicht nur metaphorisch getötet worden, nein, sie sind getötet, ermordet worden, physisch ausgelöscht. Und noch viel mehr Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder fühlten sich wie in Hesekiel 37,11, unsere Knochen sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Und 10 Jahre nach dieser Reichspogromnacht endete das tausendjährige Reich. Und 1948 wurde der Staat Israel gegründet, damit Jüdinnen und Juden heute eine Heimstatt haben und ihren Glauben frei leben können, eine sichere Heimat, wo sie nicht verfolgt werden. Und wie gefährdet diese Heimat ist, das haben wir im Oktober 2023 gesehen, wo die letzte Schächtung von Jüdinnen und Juden, der Hass auf Juden, sichtbar wurde. Gott als Geistkraft macht lebendig. Das ist eine gute Nachricht, aber angesichts dieser Schrecken und der Lehre der Geschichte der Menschheit. Gott ist Geistkraft, die in einem Menschen wohnen kann, die hausen kann, die lebendig machen kann. Bei jedem Atemzug spürbar. Gottes Geist. Von ihm wird gesagt, dass er einen Tonklumpen zum Leben erwecken kann. So ist der Schöpfergeist. So erzählt es die Schöpfungsgeschichte symbolisch. Gott formte den Menschen aus Erde, aus der Adama, den Erdling, und dann blies er seinen Odem in seine Nase, den Lebensodem, und den Ruach Adonai, den Geist Gottes. Und dann wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Eines der ältesten Glaubensbekenntnisse der weltweiten Christen, das orthodoxe, Altkatholiken, Evangelien, Freikirchler zusammen beten können, ist das Nicenum Constantinopolitanum. Und das sagt über den Heiligen Geist mehr als unser Apostolikum. Apostolikum steht ja nur, wir glauben an den Heiligen Geist. Das war's. Lest mal diesen Text. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche apostolische Kirche. Also der Geist, der auch durch die Kirche gesprochen hat. Der Heilige Geist macht lebendig. Gott kann Neues schaffen. Er spricht. Das gilt. Wir haben jetzt ja viel über große Zusammenhänge nachgedacht, Weltgeschichte, Völker. Natürlich gilt das auch im ganz Persönlichen. Und ich habe jetzt die Tage, die neue Aufatmen gekommen, und da ist mir etwas über den Weg gelaufen, wo ein Mensch mit fast denselben Worten wie bei Hesekiel beschreibt, wie er sich gefühlt hat. Gott kann Menschen wieder auf die Beine helfen. Ein Artikel mit einem Rollstuhl. Detlef Kauper, ein christlicher Leiter, schreibt in der aktuellen Aufatmen, wie er von heute auf morgen durch Polyneuropathie zu einem alten, kranken Mann im Rollstuhl wurde. So nennt ihn ein Junge im Bus. Und er schreibt in dem Artikel im Rückblick, wenn ich ein Jahr zurückdenke von heute, dann denke ich daran, wie es mir damals ging. Diese absolute Bewegungsunfähigkeit, die totale Abhängigkeit von anderen Menschen in jeder Beziehung. Die Zukunft war düster. Eigentlich war ich gefangen im eigenen Körper, lebendig begraben im eigenen Körper. Wenn ich daran denke, kommt es mir gruselig vor. Und dann schreibt er, wie in unserem Bibeltext, ein ganzes Volk das erlebt, dass er als Einzelner, als Gläubiger hier in seiner Situation sich seelisch wie tot fühlt, mitten im Leben, wie lebendig begraben. Doch Detlef Kauper bezeugt dann von Jesus, Zitat, Jesus ist immer bei mir und mit mir. Das ist meine Erfahrung. Gefangen in meinem Körper, und doch nicht allein. Und dann wurde er ermutigt durch Hoffnungsmenschen, Menschen, die in seiner Nähe waren, Menschen, die ihm halfen, seine wilden Träume einzuordnen, die er hatte, Menschen, die ihn fachlich beraten, seine Krankheit als behandelbar bezeichnen, Menschen, die in ihrer eigenen schweren Erkrankung am Glauben festgehalten haben und ihn dadurch Mut machen. Und Detlef befindet sich jetzt in einem langsamen Prozess der Wiederherstellung. Heute braucht er den Rollstuhl nicht mehr, aber er ist noch fragil. Aber die Neuschöpfung hat schon begonnen, vor allem die Erfahrung, wie Gottes Geist ihn trägt. Wir haben das Zeugnis von Bettina Lehr gehört. Und wir wissen, was sie für einen Brief bekommen hat, von heute auf morgen. Eine Diagnose, eine schlechte Nachricht. Und sie steht hier und konnte damit leben, mit all den schweren Zeiten, die dazugehörten. Und die auch nicht vergessen sind oder übermalt. Unser Bibeltext heute zu Pfingsten gilt nicht nur dem Einzelnen und seinem Schicksal, sondern einer ganzen Gruppe, dem großen Wir. Und das Wir-Gefühl in unseren Gesellschaften und Gemeinden ist manchmal wie von einem Burnout bedroht, wie von ausgetrockneten Knochen, von Mutlosigkeit. Aber Gott ist ein Gott des Anfangs. Wir haben den Präses des Gnadauer Verbandes bei der Bundesratstagung erlebt, Steffen Kern, der hat ein Buch geschrieben, Hoffnungsmensch. Ich habe mir das anschließend gekauft, kann es nur sehr empfehlen und habe da eine Stelle entdeckt, die so lautet. Gott ist ein leidenschaftlicher Anfänger. Er fängt immer wieder neu an, mit der Welt, mit den Menschen, nach der großen Flut, nach der großen Schuld. Gott fängt neu an und er hat nie aufgehört, neu anzufangen. Dafür steht Jesus Christus. Für das totale Ende, sein Tod am Kreuz und den Anfang am Ostermorgen, den kein Grabstein halten kann. Gott fängt an und zwar mit uns. Und darum heißt unser großer Hoffnungsappell, wage den Anfängerglauben. Du sollst leben. Du kannst neu anfangen, trotz allem. Und das bedeutet, als wir Gemeinschaft, als Christen vom Heiligen Geist zu leben, neu anzuvertrauen, im Vertrauen auf Gott gegen alle Hoffnungslosigkeit. Denn jeden Tag sind wir Hoffnungsmenschen und Hoffnungsgemeinden. Und dabei bleiben wir Anfänger. Wir müssen nämlich immer wieder neu anfangen, falls wieder eine schlechte Nachricht kommt. Ein Hindernis, eine Anfechtung, etwas Bedrohliches. Wer fängt neu an? Wir haben es noch in Erinnerung. Es ist Gott, der neu anfängt. Wer fängt an? Der Geist, der lebendig macht und Leben schafft, der fängt an. Der Geist, der in alle Wahrheit führt, der fängt neu an. Der Geist, den Jesus Christus hinterlassen hat und der jetzt ausgegossen ist in die Herzen der Gläubigen, der fängt neu an. Der Geist der neuen Schöpfung, jeden Tag neu. Gehört jemand in Christus, schreibt Paulus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. 2. Korinther 5, 17. Und das gilt auch für den Detlef, der noch im Rollstuhl sitzt oder schon auf dem Weg ist, aufzustehen. Und das gilt auch für Paulus, der einen Pfahl im Fleisch hat und nicht gesund geworden ist von dieser Krankheit in seinem Leben. Und das gilt auch für Gemeinden und das gilt für jeden, der sich diesem Christus anvertraut. Der Geist der Hoffnung, in dem können wir dann Menschen dienen. Dann fragen wir, was ist unsere Sendung? Der Geist, mit dem wir nämlich auf Sendung sind, hineingenommen in die Sendung Gottes. Und die Sendung Gottes will Leben, die will Hoffnung, die will Zukunft, die will Menschen mitreißen in sein Reich. Und deshalb heißt es im Text, Gott spricht, ich gebe meinen Geist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Und dann bringe ich euch in ein Land, so werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich habe das angekündigt, sagt Gott, und ich werde es tun. Oder Jesus sagt es ganz schlicht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist eine gute Nachricht. Amen.